Herzlich willkommen zur ersten Folge Es kommt drauf an, dem Podcast von Elsa Potsdam. Wir laden regelmäßig Gäste ein, mit denen wir über juristische Themen reden. Ich bin Donata.
Und ich bin Letizia. Und wir sind im Vorstand von Elsa Potsdam. Heute zu Gast ist Professor Dr. Schladebach, mit dem wir uns über Themen wie das Medienrecht, künstliche Intelligenz und das Jurastudium austauschen werden.
Ich begrüße Sie zu unserem ersten Podcast von Elsa Potsdam. Heute haben wir Sie, Herr Professor Schladebach, als unseren Gast. Möchten Sie sich einmal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier eingeladen wurde. Markus Schladebach ist mein Name. Ich habe Jura studiert an der Humboldt-Universität und in Texas. Habe dann einige Zeit in der Justizverwaltung in Potsdam und dann auch im Bund in Berlin gearbeitet und später dann eine Universitätskarriere eingeschlagen, die mich über bestimmte Stationen in Kiel, Göttingen, Düsseldorf, München, Augsburg schließlich hierher zu meinem Ausgangsort nach Potsdam geführt hat. Und ich bin seit 2015 hier an der Fakultät, zunächst als Lehrstuhlvertreter für den Lehrstuhl von Professor Zimmermann im Völkerrecht und seit 2017 mit einem eigenen Lehrstuhl für öffentliches Recht, Medienrecht und Rechtsdidaktik.
Sie haben eben gesagt, Sie haben sich auf Medienrecht spezialisiert. Was hat Sie dazu angetrieben?
Ja, die Medien haben eine sehr große Bedeutung, einen sehr großen Einfluss auf das Leben. Sie haben sowohl eine positive Funktion, indem sie eben Missstände aufzeigen, indem sie bestimmte Dinge anprangern, indem sie der Gatekeeper sind, was an Informationen der Gesellschaft mitgeteilt werden soll. Auf der anderen Seite haben sie auch eine eher negative Kraft, indem sie bestimmte Personen auch in eine Defensivhaltung drängen können und diese Missstände vielleicht auch übertreiben können medial. Und daher hat es mich immer interessiert, welche Rechtsgrundlagen dieser Tätigkeit, die wie gesagt sowohl positiv als auch negativ sein können, zugrunde liegen. Und diese Rechtsfragen sind sehr vielfältig. Sie betreffen den Rundfunk, die Presse, die neuen Medien, aber auch den Film, die Musik. Und das ist für Personen, die sich immer jung fühlen, eine sehr interessante Rechtsmaterie.
Was davon interessiert Sie persönlich am meisten?
Ja, mich interessiert am meisten der Rundfunk, insbesondere das Fernsehen und der Hörfunk. Das sind zugegebenermaßen eher traditionelle Medien, die aber für die Vermittlung von Informationen über die Gesellschaft eine sehr, sehr große Rolle spielen. Selbstverständlich tritt zunehmend auch das Internet, die neuen Medien dazu. Aber wenn man die gesamte gesellschaftliche Breite sieht, sind Fernsehen und Hörfunk doch noch die Medien, die am meisten Informationen für die breite Öffentlichkeit präsentieren. Und hier zu überlegen, was ist zulässig, was ist in Ordnung, was ist ungeschickt, wie werden solche Medien eingesetzt, wo werden Schwerpunkte gesetzt, das interessiert mich besonders und deshalb ist mein Interesse insbesondere darauf gerichtet, nicht zuletzt auch, weil wir mit dem RBB den Regionalsender hier direkt vor der Haustür haben.
Okay, vielen Dank. Sie haben eben gesagt, dass Sie seit 2015 hier an der Uni Potsdam sind. Das heißt, Sie haben jetzt den Vergleich Corona-Semester und Präsenzlehre. Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen mit jetzt dem vergangenen Semester?
Meine Erfahrungen sind eher nicht so besonders oder wie man neudeutsch sagt, eher so mittel. Denn ich habe diesen Beruf gewählt, um vor Studenten zu stehen, um präsent zu sein, um auf der Bühne zu stehen und habe dafür sehr viele auch aus dem persönlichen Bereich sehr viele Dinge aufgegeben. Ich hätte mir ein sehr schönes, ruhiges, ausfinanziertes Leben machen können im Bundesjustizministerium, wo ich herkomme, habe aber hier einen absoluten Cut vollzogen und gesagt, mein Wunsch ist es, jungen Studierenden das Recht beizubringen. Und wenn man mit dieser Berufung so einen Job macht und die Qualifikation aufbringt, dann möchte man natürlich auch vor den Studierenden stehen, was mir besonders viel Spaß macht und wo ich mich eigentlich sehr, sehr wohl fühle. Und wenn das eben wegfällt, so wie es eben seit einem Semester ist, dann trifft mich das persönlich durchaus. Also da mache ich mir sehr viele Gedanken drüber. Deshalb sehe ich diese Zeit mit Online-Semester eher mit gemischten Gefühlen. Allerdings muss man natürlich das Beste aus der Situation machen. Und die Uni Potsdam hat interessante Konzepte aufgestellt. Sie bietet viel Unterstützung für die Professoren bei der Organisation der Online-Lehre. Aber wenn man dann viele Veranstaltungen, die ich in Potsdam, aber auch an anderen Einrichtungen noch mache, dann stets über den Laptop abwickelt, merkt man schon, dass der unmittelbare Kontakt zu den Studierenden, das Hin- und Herfragen, auch das Verständnis in den Gesichtern oder auch das Lachen in den Gesichtern bei bestimmten Aussagen, dann fehlt. Und das ist etwas, was ich natürlich gerne wieder abgeschafft wissen will, habe aber selber natürlich wenig Einfluss darauf. Deshalb, und das vielleicht als Ergänzung, freut es mich, dass die Universitätsleitung generell die Strategie verfolgt, nunmehr in sogenannte Hybridsemester zu gehen, dass also die Veranstaltungen nicht ausschließlich online stattfinden sollen, sondern dass es eben einige Möglichkeiten gibt, in bestimmten Räumen, die dafür geeignet sind, diese Dinge auch in Präsenz stattfinden zu lassen, sodass also auch ein unmittelbares Aufeinandertreffen zwischen Studierenden und Dozenten möglich ist. Natürlich mit allen möglichen Hygieneregeln, aber doch face-to-face die Lehre in kleineren Einheiten wieder möglich ist. Und darauf freue ich mich ab der nächsten Woche besonders.
Okay, vielen Dank. Um auch die Seite der Studierenden beleuchten zu können, haben wir Letizia hier, die einmal ihre Erfahrungen mit dem vergangenen Semester aus ihrer Sicht schildern kann.
Ja, für mich war es durchwachsen. Zuerst war es eigentlich schön, dass man sich den Stoff so aufteilen konnte, wie es für einen halt am besten war. Dass man sich das für die Tage in der Woche aufteilen konnte. Bloß ich habe recht schnell gemerkt, dass der Stoff, der zur Verfügung gestellt wurde und der für anderthalb Stunden Vorlesung angepeilt war, für mich zu Hause nicht in anderthalb Stunden umsetzbar war. Wenn ich beispielsweise in der Uni sitze und mir anderthalb Stunden einen Vortrag anhöre von einem Professor, dann passe ich auf, dann schreibe ich mit, aber ich lerne ja nicht gleichzeitig, ich verstehe es nicht gleichzeitig, ich arbeite nicht so intensiv mit, wie ich es zu Hause mache, wenn ich den Stoff mir zu Hause alleine anschaue, weswegen ich halt beim Nacharbeiten oder beim generellen Arbeiten und Lernen weit über anderthalb Stunden gebraucht habe. Und wenn mein Tag um 8 Uhr oder 9 Uhr anfängt mit der ersten Vorlesung und um 19 Uhr aufhört und ich jeweils immer länger brauche als anderthalb Stunden, dann sitze ich halt bis 21, 22 Uhr jeden Tag die Woche da. Und das war halt recht anspruchsvoll, vor allem in einem Online-Semester, wo ich mich ja sowieso nur zu Hause aufhalte. Das war eine Herausforderung.
Okay, das heißt, du würdest auch so ein Hybrid-Semester begrüßen?
Und auf jeden Fall. Also ich meine, allein der soziale Kontakt ist wieder ganz schön, selbst wenn man sich jetzt nicht besonders nahe kommen kann. Aber allein Leute um sich herum zu haben, selbst mit einer gewissen Distanz, ist schon ein ganz anderes Gefühl. Die räumliche Trennung ist auch auf jeden Fall was sehr Wichtiges für mich persönlich. Ich habe mir das zu Hause dann so eingeteilt, dass ich in meinem Wohnzimmer halt meine Freizeit verbracht habe und in meiner Küche gearbeitet habe, damit ich etwas räumliche Trennung habe. Und mit dem Hybridsemester kann man das viel einfacher dann noch verwirklichen.
Sie haben gerade gesagt, dass die Uni Potsdam ja eben genau das anpeilt, sowohl online als auch Präsenzveranstaltungen durchführen zu können. Was ist Ihre Einschätzung für die Zukunft, wenn denn die Pandemie irgendwann vorbei ist oder wieder in abgeschwächter Form nur noch da ist? Wird es dauerhafte Veränderungen in der Lehre geben?
Ich kann mir gut vorstellen, dass also vielleicht auch, wenn die Pandemie wieder vorüber ist, der Anteil der Online-Angebote sicherlich zunehmen wird. Allerdings, ich habe es schon erzählt, aus meiner Sicht ist diese Entwicklung eher nur die zweitbeste, denn wie auch gerade von Ihnen gesagt wurde, Universität ist ein sozialer Ort auch, ein Ort der Begegnung, ein Ort, wo sich junge Menschen sozialisieren können, wo sie etwas dazulernen können im Umgang mit anderen. Und je größer der Anteil an solchen Online-Angeboten ist, aus meiner Sicht, desto größer schwindet quasi diese Möglichkeit, sich von Gesicht zu Gesicht auszutauschen, vielleicht auch kleine Arbeitsgruppen zu bilden, was auch immer. Deshalb bin ich da etwas skeptisch, denke aber, dass die Erfahrungen jetzt mit der Digitalisierung der Lehre doch so verfestigt sind, dass vielleicht das eine oder andere Angebot durchaus vielleicht auch als Zusatzangebot online bereitgestellt werden kann und dass das am Ende dann doch ein Zugewinn für die Lehrveranstaltung ist.
Mit dem Thema Digitalisierung geht ja auch künstliche Intelligenz einher. Denken Sie, dass man diese im Alltag als Unterstützung für Studierende jetzt insbesondere nutzen kann?
Dem Begriff künstliche Intelligenz stehe ich etwas zurückhaltend und reserviert gegenüber. Es ist völlig klar, wenn man sich die Wissenschaftszeitungen derzeit anguckt, ist künstliche Intelligenz im Moment ein unglaubliches Trendthema. Ich könnte jetzt relativ einfach antworten und sagen, Jurastudenten brauchen keine künstliche Intelligenz, sie haben natürliche Intelligenz, aber so einfach möchte ich es mir natürlich nicht machen. Wenn man sich mit künstlicher Intelligenz etwas intensiver beschäftigt, merkt man relativ schnell, dass das eine Art Werbebegriff ist. Denn man muss unterscheiden, ob es sich wirklich um eigenständige, also autonome Intelligenz handelt, die also abgekoppelt von der menschlichen Beeinflussung bestimmte Entscheidungsprozesse durchläuft und dann auch entscheidet. Oder ob es sich, und das ist nämlich der tatsächliche Befund in der gegenwärtigen Zeit, ob es sich lediglich um maschinelles Lernen handelt. Um also einen Prozess zu steuern, würde man eben 4 oder 5 Mal einen Schalter auf A setzen und beim 6. oder 7. Mal würde es die Maschine, weil sie maschinell gelernt hat, selber den Schalter dann umlegen. Das ist im Moment eher der Ansatz heute von künstlicher Intelligenz. Deshalb warne ich davor, praktisch alles mit diesem Begriff künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence zu übergießen. Denn man muss genau gucken, was dahinter steckt. Und wenn ich jetzt bei diesem maschinellen Lernen, was so der Anspruch derzeit ist, mir überlege, wie soll das in die Jura-Ausbildung integriert werden, sehe ich also, offen gesagt, relativ wenig Anknüpfungspunkte dafür. Ja, denn der Jurist ist kein Subsumptionsautomat, wie ein kluger Juraprofessor vor vielen, vielen Jahren mal gesagt hat. Und dieses maschinelle Lernen, wenn man die Reinform der derzeitigen künstlichen Intelligenz ansieht, ist darauf ausgelegt, dass man eben gerade nicht in irgendeiner Weise ein Geldstück in einen Automat steckt und das vielleicht 10-mal macht und beim 11. Mal die Maschine diese juristische Entscheidung selber ausspuckt oder die richtige Falllösung ausspuckt. Das ist aus meiner Sicht auch etwas gefährlich, denn der Jurist sollte als Mensch immer noch dahinter stehen und die Besonderheiten jedes Einzelfalls situativ korrekt selbst entscheiden können. Und wenn man das bestimmten Maschinen überlässt, dann könnte es sein, dass sich der Jurist selbst abschafft. Daher bin ich, was künstliche Intelligenz angeht, relativ zurückhaltend. Ich beobachte es natürlich, weil es ein interessantes Thema ist, aber eher für den industriellen Bereich, nicht so sehr für den gesellschaftswissenschaftlichen Bereich und aus meiner Sicht auch eher weniger für den juristischen Ausbildungsbereich.
Glauben Sie denn, dass künstliche Intelligenz in ein paar Jahren in der Lage sein wird, jede Situation einzeln zu betrachten und nicht anhand des vorher Gelernten zu beurteilen?
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Tendenz wohl dahin gehen könnte, denn der menschliche Forscherdrang ist unendlich und er wird, wenn er die Möglichkeiten hat, auch immer versucht werden, ausgenutzt und realisiert zu werden. Allerdings, ob dann Maschinen wirklich Einzelfälle angemessen und auch gerecht beurteilen können, das sehe ich eher kritisch. Ja, denn dahinter müsste eigentlich immer eine zuvor programmierte menschliche, vor allem juristisch menschlich programmierte Wertung stehen. Und das nun einem wie auch immer gearteten, selbst, also autonom entscheidenden System zu übertragen, ist aus meiner Sicht vielleicht technisch möglich, aber nicht alles, was technisch möglich ist, ist vielleicht auch gesellschaftlich wünschbar. Ja, denn dann könnte man überlegen, ob sich viele nicht nur Juristen überflüssig machen, sondern dann würde der Roboter in irgendeiner Weise überall stehen können und Entscheidungen übernehmen, für die andere, wie wir alle, lange Zeit studiert haben, dieses Wissen, diese Fähigkeiten dann am Ende aber nicht mehr anwenden können. Und ich denke mal, dann würden auch vielleicht Maschinen die Entscheidungen generell im Staat übernehmen. Und ob das eine sinnvolle und wünschbare Situation ist, das möchte ich doch stark bezweifeln. Der Mensch ist aus meiner Sicht nicht ersetzbar.
Okay, vielen Dank. Sie haben vorhin gesagt, dass genau das, was Sie dazu bewegt hat, vor Studierenden zu lernen, nämlich der Kontakt oder das in einem Hörsaal stehen und Reaktionen zu sehen, genau jetzt gerade wegfällt. Inwieweit hat sich denn Ihre Arbeit grundsätzlich verändert durch Corona?
Sie haben etwas mehr Zeit für seine eigenen Projekte als Professor. Ich glaube, da dürfte ich auch für andere sprechen. Man hat dann nicht mehr den Aufwand, sehr viel am Lehrstuhl zu sein, sage ich jetzt mal vorsichtig, was ich schade finde, weil ich bin sehr, sehr gern da und bin auch sehr, sehr viel in der Universität. Allerdings glaube ich, und da schließe ich mich ein, dass wissenschaftliche Projekte sicherlich sehr stark, auch stärker gefördert werden können in dieser Zeit als Professor, indem man bestimmte Aufsätze schreibt. Ich selber habe gerade ein Buch, was vor kurzem erschienen ist, geschrieben zum Weltraumrecht im Mosiebeck Verlag. Das, denke ich, wäre mir sonst wahrscheinlich in dieser Kürze der Zeit nicht gelungen. Was allerdings jedenfalls als Professor sehr stark wegfällt, der Professor sitzt eben nicht nur am Lehrstuhl, sondern er ist auch auf Tagungen unterwegs, er hält selber Vorträge zu seinen Spezialgebieten, er ist auch auf kollegialen Austausch angewiesen und das mache ich sonst auch sehr viel, trage vor, bin in Interviews und so weiter und habe hier doch einen sehr starken Schwund an solchen Veranstaltungen zu verzeichnen, was für den Austausch schade ist, weil man sich natürlich freut, die Kollegen wiederzusehen und eben auch neuere Entwicklungen im Jurabereich zu diskutieren. Und diese Dinge fallen weitestgehend weg, weil eben sich nur bestimmte Gruppenanzahlen treffen dürfen.
Was uns jetzt, glaube ich, auch noch besonders interessiert, ist Ihrer Meinung nach, welche Chancen bieten sich heute angehenden Juristen im Gegensatz zu der letzten Generation beispielsweise?
Aus meiner Sicht ist die Situation jetzt nicht grundsätzlich verändert. Es ist sicherlich so, dass man bei bestimmten Unternehmen vielfach vielleicht im Moment nicht so viel einstellt, wie es vielleicht früher der Fall war. Aber auch die Unternehmen, insbesondere aber auch die Rechtsanwaltskanzleien, brauchen weiterhin gut ausgebildete Juristen. Insbesondere auch der Staatsdienst braucht weiterhin gute Juristen. Und aus meiner Sicht ist es deshalb nicht grundsätzlich verändert, die Situation. Nur weil eben jetzt diese Pandemie da ist. Natürlich dauern bestimmte Einstellungsverfahren, die ausgeschrieben sind, etwas länger, weil man sich eben etwas mehr Zeit erbittet, um dann diese über Bewerbung und Einstellung zu entscheiden. Aber aus meiner Sicht ist die Situation jetzt nicht grundsätzlich anders als früher. Sie dauert vielleicht, was Bewerbungsverfahren angeht, etwas länger. Und daher kann es natürlich sein, dass die Unsicherheit bei jungen Juristen nach dem zweiten Examen dann recht zügig in einen angemessenen juristischen Beruf zu kommen, vielleicht etwas länger. Das mag sein. Aber ansonsten werden weiterhin überall gute, engagierte, junge, moderne Juristen sehr geschätzt und auch eingestellt.
Ich wollte fragen, ob Sie eine Prognose haben, was Sie glauben, wie sich Corona inhaltlich auf das Jurastudium auswirken wird. Also thematisch auf die inhaltliche Einarbeitung in Klausuren, ob es ein Examensthema wird, ab wann es ein Examensthema wird. Also wie sich das auf das Jurastudium thematisch auswirken könnte.
Das glaube ich schon. Da ist diese Corona-Krise nicht anders als andere größere gesellschaftliche Entwicklungen. Alles, was in der Gesellschaft größer und intensiver diskutiert wird, wird sich auch im juristischen Studium als bestimmte Fallkonstellation irgendwann abbilden. Und das ist vor allem deshalb interessant, weil ab morgen die beiden Staatsexamens Öffentlich-Rechtsklausuren geschrieben werden und viele der Kandidaten, die ich natürlich gut kenne, dann auch damit rechnen, dass zum Beispiel ein Versammlungsverbot wegen einem Corona-Aufzug, meinetwegen auf der Straße 17. Juni, durchaus auch ein Prüfungsthema sein kann. Das heißt also, insbesondere im öffentlichen Recht, sowohl im Verfassungsrecht, aber auch im Versammlungsrecht, Polizei- und Ordnungsrecht, kann ich mir sehr gut und auch sehr einfach Fallkonstellationen vorstellen, die meinetwegen in einer großen Übung oder aber auch im Staatsexamen gut gefragt werden können. Das gilt außerdem auch für das Zivilrecht, wo man also vielleicht bestimmte Kündigungsmöglichkeiten, Widerrufsmöglichkeiten eines Vertrages sehr gut mit der Corona-Situation verbinden kann. Im Insolvenzrecht ist es ohnehin mittlerweile schon Gesetz, ja, dass man also, wenn man die Gefahr sieht, in eine Insolvenz zu geraten, eher später diese Insolvenz beim Gericht anmelden muss. Im Strafrecht fehlt mir jetzt ein ganz bisschen die Fantasie, wo solche Sachen vielleicht auftreten können. Aber wenn Sie die Ausbildungszeitschriften angucken, gerade so die Jura, die ja auch von Potsdam aus befüllt wird, oder auch in der JUS, werden Sie mehr und mehr auch kleinere Artikel finden, wie diese Pandemie auf die juristische Ausbildung, also die Inhalte, von denen Sie sprachen, Auswirkungen hat. In der reinen Fachwissenschaft ist Corona natürlich ein Riesenthema.
Letizia, gibt es einen Tipp oder einen Rat, den du dir im ersten Semester gewünscht hättest?
Mehr Klausuren lösen. Also mehr Übungsklausuren schreiben. Ich glaube, das wird zu wenig gesagt. Und also das hat mir auf jeden Fall geholfen, sehr viel. Und ich habe das von einem Professor, glaube ich, auf meiner Uni, in der ich angefangen habe zu studieren, gehört. Und der hat das immer wieder betont. Und daran habe ich mich gehalten. Und ich glaube, das hat bis jetzt am meisten Früchte getragen, was das Lernen angeht bei mir.
Okay, Haben Sie einen Rat, den Sie an Erstes oder untere Semester richten können?
Ich habe sehr viele Räte an diese Erstis, weil ich auch regelmäßig so die Erstie-Begrüßung mache. Ich will mal vielleicht jetzt nur zwei Dinge herausgreifen. Das erste ist, dass man sich viel mit der Gesellschaft beschäftigt, viel mit Nachrichten, viel mit Tageszeitungen, mit Nachrichten, weil viele Dinge, über die berichtet wird, was Sie ja auch schon angesprochen haben, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird, sich irgendwie auch in Fällen, in Übungsklausuren, möglichst vielen Übungsklausuren, wiederfindet, sodass man darauf schon ein bisschen vorbereitet ist, wenn man die aktuellen Diskussionen in einer guten überregionalen Tageszeitung oder einer regelmäßigen Nachrichtensendung wie den Tagesthemen oder dem Heute-Journal schon gesehen hat, schon Positionen gehört hat, dann vielleicht auch besser absolvieren kann. Das ist der eine Rat, also sich mit Nachrichten zu beschäftigen und regelmäßig sich also zu informieren. Und der zweite Rat, den ich typischerweise an Erstis gebe, ist, dass man sich in kleinen Gruppen zusammenfinden soll, dass man sich möglichst sozial geben soll, dass man sich nicht nur darauf verlassen sollte, was die Arbeitsgemeinschaft sagt oder die Vorlesung, die manchmal besser, manchmal nicht so gut ist, sondern dass man aktiv sein soll ab dem ersten Semester, sich vielleicht neue Freunde sucht und mit denen auch über das Uni über den Uni-Alltag hinaus sich zusammenfindet, nicht immer nur über Jura diskutiert, aber eben vielleicht auch bestimmte Eindrücke von Vorlesungen, von Arbeitsgemeinschaften zusammen bespricht, um das soziale Element des Studiums und insbesondere auch des Jurastudiums zu betonen.
Sehr schön, dann bedanke ich mich bei Ihnen für dieses Gespräch.
Sehr gerne.